Es ist sehr schön, dass ich heute mal wieder bei euch sein darf. Ich bringe Grüße aus Elztal, weil ich vorgestern und gestern dort war und wir uns getroffen haben zur sogenannten offenen Präsidiumssitzung, also ganz viel besprochen haben über unsere Kirche, auch über unseren Zukunftsprozess und über auch das GJW. Ich arbeite im GJW. Und normalerweise sitze ich noch nicht in solchen Runden an ewigen Arbeitskreisen, sondern darf ganz aktiv mitgestalten in der Kinder- und Jugendarbeit. Und als Gemeindejugendwerk machen wir hier in der Region ganz viele tolle Veranstaltungen, wie zum Beispiel bald das Silvestival, also unsere große Silvesterfreizeit in Ferdinand de Aller über Neujahr. Und natürlich auch so tolle Formate wie M-Kurse, also Jugendleiterschulungen. Oder auch Vernetzungstreffen mit den Hauptamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit. Dazu war euer Jugendreferent letzte Woche zum Frühstück eingeladen im GJW. Diese Woche, noch besser. Und so etwas machen wir alles und das macht uns sehr, sehr viel Spaß. Mir macht das sehr viel Spaß und ich danke schon hier an dieser Stelle für eure Spenden, wie auch eure Gebetsunterstützung und dass ihr seit vielen Jahren so auch immer wieder für uns als GJW in Kontakt steht und vielen Dank dafür. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich eine theologische Ausarbeitung mitgebracht, die scheinbar noch erinnert wurde, nämlich Jesus und die Ehebrecherin. Und heute Morgen wird es nicht so sehr ins Schwarzbrot gehen wie letztes Mal, sondern mehr generell und etwas vielleicht jugendorientierter und etwas, ja, sagen wir mal, anders. Ich lese uns so oder so, aber erstmal den Predigtext vor. Er steht im ersten Brief an die Korinther und dort im 12. Kapitel. Wenn ihr jetzt meinen Gemeindeunterricht wärt, hätte ich euch um die Wette aufschlagen lassen, aber ich mache das mal. Viele Gaben, ein Geist. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Drum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verfluche, der aus dem Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind aber verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind viele verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der in all dem wirkt. In jedem und jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist, einem anderen in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Reden zu halten, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teile jedem das Seine zu, wie er will. So steht es im Korintherbrief im 12. Kapitel. Die Gaben des Heiligen Geistes. Ich fasse sie noch mal kurz zusammen, weil manchmal hilft so eine Aufzählung. Erstens Worte der Weisheit, zweitens Worte der Erkenntnis, dann Glaube, der gesund macht, Wunder zu tun, prophetische Rede, Geister zu unterscheiden, Zungenrede und die Gabe, es auszulegen. Acht Gaben kennt man hier, die alle von dem einen Heiligen Geist kommen. Unser Text, wie gesagt, kennt acht Gaben. Andere Aufzählungen, andere Texte kennen mehr oder weniger. Jesaja 11 kennt sieben Gaben. Römer 12 kennt auch sieben Gaben, aber andere als Jesaja 11. Und Epheser 4 kennt fünf Gaben, den sogenannten fünffältigen Dienst. Und 1. Petrus 4 kennt sogar nur drei Gaben. Ihr merkt, das ist ein komplexes Feld. Unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Mengen, unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich finde das schon spannend, dass da schon drin ist in der Bibel, dass es da scheinbar Gesprächsbedarf gibt, dass es da scheinbar unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. und dass die einen oder anderen mehr Gaben haben oder weniger. Als ich mich das allererste Mal vor vielen, vielen Jahren mit diesen Gaben auseinandergesetzt habe, dachte ich sofort, ach ja, das sind die Pfingstler. Also das sind die Charismatischen, das sind die BFPler und wie sie alle heißen. Das sind die mit den Gaben des Heiligen Geistes. Ob das nun 5, 6, 7 oder 8 sind, war mir relativ egal. Ich wusste, das sind die mit den Zungenreden, das sind die mit der Prophetie. Das müssen also die Pfingstler sein. Und dass ich so gedacht habe, das zeigt ja schon, dass bei dem Thema einiges schiefgegangen ist. Weil diese Gaben sind ja nicht an EFG, FEG oder BFP verteilt worden, sondern an uns alle. Diese Gaben wurden nicht unterteilt in eher charismatisch, eher brüderlich orientiert oder eher landeskirchlich, sondern sie wurden an uns alle gegeben. Und es ist ein Problem unserer Kirchenlandschaft und unserer Kirchengeschichte, dass die einen eher so sagen, naja, wir haben Worte der Erkenntnis und Worte der Weisheit, wir sind gut in der Lehre, da haben wir die Heiligen Geist. Gaben. Und wiederum andere sagen, naja, wir haben Prophetie und Charismen, wir haben hier ganz viel Visionen und können in Zungen reden. Und das sind unsere Gaben. Und ehe man sich versieht, hat jeder Gemeindebund, jede Gemeinde so seine eigenen 1, 2 Gaben von den 7. Aber was uns hier verheißen wird, ist die Fülle der heiligen Gaben. Die Fülle des Heiligen Geistes. Und die Fülle des Heiligen Geistes, das ist es, was das Thema auch so groß macht. Ach, guck mal, ihr hättet mitlesen können. Jetzt wisst ihr es, beim nächsten Mal könnt ihr mitlesen, verspreche ich euch. Es sind für mich 3 Storys, die ich mitgebracht habe und ein Gedanke dazu. Es geht für mich, wenn ich über die Gaben des Heiligen Geistes rede, zuallererst der Geber. Um den geht's, wie alles beginnt. Der Geber, die Gaben und wie alles beginnt. Vieles kann man über die Gaben des Heiligen Geistes sagen. Vieles kann man differenzieren. Manches vielleicht auch kritisch betrachten. Im Fokus aber zuallererst stehen nicht die Gaben, sondern die Geber. Das macht der Text auch immer wieder deutlich. Es ist der eine Geist, der alles gibt. Der eine Geist, der in allem wirkt. Gott hat nicht diese Gaben geschenkt, damit wir, wie ich gesagt habe, uns in charismatische und weniger charismatische Gemeinden unterscheiden, sondern er hat sie uns geschenkt, damit wir die Fülle des Heiligen Geistes in unserem Leben und in unseren Gemeinden haben. Und deswegen, ich glaube, die primäre Gabe des Heiligen Geistes ist nicht die eine oder die andere Gabe. Nein, die primäre Gabe des Heiligen Geistes ist die Gegenwart Gottes durch sie unter den Menschen. Die vorrangige, die primäre, die erste Gabe des Heiligen Geistes ist die Gegenwart des Heiligen Geistes bei Menschen, die an ihn glauben. Es ist die Gabe des Heiligen Geistes, dass er wirkt durch uns und in uns. Es geht vorrangig um den Geber und dann um die Gaben. Betrachten wir die Gaben ohne den Geber, dann entzweien wir uns schnell. Betrachten wir die Gaben einzeln, dann wollen wir das eine haben und das andere ist ein cooler. Also ich gebe ganz ehrlich zu, die Gabe der Lehre oder die Gabe der Weisheit, die ist schon toll, aber die ist nicht ganz so cool wie halt Prophetie. Also wenn ich ein bisschen was in die Zukunft sehen könnte, das wäre schon was. Darum geht's nicht. Es geht darum, in all dem zu erkennen, dass Gott durch alles wirkt. Gott ist es, der durch die Gaben wirkt. Und es geht nicht darum, dass wir uns auf die Gaben konzentrieren, sondern auf den Geber der Gaben. Ich merke das auch immer wieder in der Gemeinde. Es gibt ja nicht nur die Gaben, die man jetzt durch den Heiligen Geist bekommt, die eben genannten Charismen, sondern es geht ja um die Fähigkeiten, auch die man selber hat. Die Fähigkeiten, durch ein Theologiestudium, durch eine Bibelschule gut ausgebildet zu sein, durch langjährige Gemeindeerfahrung. Und dann, ehe man sich versieht, entsteht so ein kleines, naja, ich nenne es einen Wettstreit im positiven Sinne. Die einen Gaben und die anderen Gaben, die sind schon cooler und interessanter. Und ihr kennt das vielleicht selber so, man schaut manchmal neidisch auf andere Gemeinden. Ich habe das während Corona ganz krass erlebt, während ich so dann sonntags nicht mehr in meine Gemeinde gegangen bin, sondern mir irgendwo online was angeschaut habe, merkte ich, boah, ja, so eine ICF Karlsruhe, die haben schon eine bessere Band, als wir das bei uns in Hannover wohl so auf die Beine stellen könnten. Und wiederum hat mir der von Hillsong London, der hat mir ein bisschen leidenschaftlicher gepredigt, als es der Kollege in Hamburg vielleicht könnte. Und wiederum andere hatten das krasseste Gemeindehaus, was ich mir vorstellen könnte. Und ehe ich mich versehe, fange ich an, dass es ein Wettstreit wird. Dass ich die einen um die anderen Gaben beneide oder um die Größe, um das, was sie können und das, was sie so haben. Und ich glaube, das ist ganz menschlich, dass wir uns mit diesen Gaben und mit diesen Fähigkeiten vergleichen und vielleicht auch miteinander in Konkurrenz stehen. Aber, großes Aber, es geht vorrangig um den Geber. Deswegen habe ich ein Bild mitgebracht, das mir dabei hilft zu erklären, worum es im Heiligen Geist geht. Worum es, glaube ich, meines Erkenntnis hier in diesem Text geht. Klar geht es um die Gaben, aber wenn wir die Gaben im Fokus haben und nicht den Geber, entzweien wir uns darum. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon Star Wars mal geschaut haben. Es geht im Kern um den Kampf zwischen Gut und Böse. In einer vor langer Zeit, in einer weit entfernten Galaxie, ein Klassiker. Es gibt die Guten, das sind die Jedi-Ritter, und es gibt die weniger Guten, die Bösen, das sind die sogenannten Sith-Lords. Und die, die kämpfen gegeneinander. Der Kampf gegen Gut und Böse ist jetzt nicht das originellste Motiv einer Geschichte, aber das hat hier auf jeden Fall gut geklappt. Und es gibt natürlich einen Protagonisten, einen Held, Luke Skywalker, und der spielt die Hauptrolle in diesem Film. Er ist nämlich der angekündigte Auserwählte, der den Sieg des Guten über das Böse bringen soll. Auch das ist jetzt nicht die individuellste Lösung für eine Geschichte, ein Held, der das Böse besiegt, das Gute siegen lässt, aber es ist eine Story, die sich immer wieder verfängt. Und ich habe eine Szene vor Augen, die für mich ganz deutlich macht, was für mich und was für den Text, glaube ich, auch ganz wichtig ist beim Thema Heiliger Geist. Es ist eine große Szene, Luke Skywalker, er spielt im Weltall, also fiktiv, ist in seinem Raumschiff und fliegt mitten im Gebiet der Bösen, also des Feindes rum und verfolgt dabei ein wichtiges Ziel. Denn wenn er mit seinem Raumschiff die Rakete genau platziert, dann ist der Sieg des Guten einen großen Schritt weiter und er hat gewonnen und das ist so eine ganz wichtige Szene. Er sitzt in seinem X-Wing-Fighter und fliegt da ganz tief und es ist super spannend und man merkt richtig, boah, wenn das jetzt klappt, wenn die Rakete trifft, dann haben sie gewonnen und um das Ganze noch spannender zu machen, wird er von seinem Erzfeind verfolgt, nämlich von Darth Vader. Der sitzt im Raumschiff hinter ihm und das ist super spannend. Also, schwere Empfehlung, wenn ihr den Film noch nie geguckt habt, es ist super spannend. Der ist gut in die Jahre gekommen, aber auch wirklich gut immer noch zu gucken. Und diese Szene ist insofern super spannend, weil man sitzt drin und denkt so, ja, dann schieß doch. Dann mach doch das, was du gelernt hast, dann mach doch das, wofür du ausgebildet wurdest, was du kannst. Aber Luke macht in diesem Moment etwas ganz anderes, was Überraschendes. In dem Film gibt es etwas, das nennt sich die Macht. Und das finde ich so schön, weil das für mich immer wieder so inspiriert ist vom Heiligen Geist. Es ist etwas, was man nicht sehen kann, wo man in Verbindung zu stehen muss und was man nur auch dann spüren kann und hören kann, wenn man daran glaubt. Die Macht spielt in diesem Universum eine große Rolle. Es ist so eine unsichtbare Kraft, etwas, was alles miteinander verbindet. Und ich finde das ein schönes Bild für den Heiligen Geist. Und in diesem Moment, wo es eigentlich darauf ankommt, nur schnell zu drücken und das zu tun, was er halt tun soll, fängt er an zu überlegen, ist es nicht wichtiger, auf die Macht zu hören? Ist es nicht wichtiger, als das zu tun, was ich gelernt habe, auf das zu vertrauen, worauf ich glaube? Es ist eine tiefe Stimme, die auf einmal in der Szene deutlich wird und die sagt, nutze die Macht, Luke. Nutze die Macht. Und die ist erst leise. Und als er anfängt, sich darauf zu konzentrieren, wird sie immer lauter. Das habe ich in meinem Leben auch schon erlebt. Die Stimme des Heiligen Geistes, die Stimme Gottes, die ist manchmal so leise, dass ich sie im Alltag kaum hören mag. Oder dass ich so viele Dinge im Kopf habe, dass ich sie kaum hören kann. Und wenn ich anfange, mich darauf zu konzentrieren, wird sie fast immer lauter. Die Stimme wird immer lauter in dieser Szene. Und man sieht es richtig, wie er anfängt, auf sie zu vertrauen. Nutze die Macht. Und dann macht er Folgendes. Er schaltet alle Technik aus, alle automatischen Zielerfassungen, alles, was quasi den Erfolg mit Technik bringen würde, vertraut der Macht und lässt sich von ihr leiten. Und ich spoiler mal so viel, in dem Moment, wo er anfängt, auf die Macht zu vertrauen, nicht auf das, was er gelernt hat, sondern auf das, woran er glaubt, in dem Moment schafft er es, genau, es ist jetzt sehr gewaltig, das Bild, aber die Rakete genau dort ins Ziel gleiten zu lassen, wo sie hin soll. In dem Moment, wo er auf das vertraut, woran er glaubt, kann er den großen Sieg erbringen. Für mich ist dieses Bild so kräftig, so mächtig, weil es für mich ganz wichtig ist im Glaubensleben, diese Verbindung zu pflegen, aufrechtzuerhalten, die Verbindung zu Gott, die Verbindung zu seinem Heiligen Geist, die Verbindung darauf zu hören, was möchte Gott, was ist jetzt wichtig. Das Vertrauen darauf, dass er mich führt und leitet und nicht, dass ich schon selber irgendwie weiß, wie es geht. Gerade als Theologe kann man ja auch viel handwerklich lösen. Also man weiß, wie eine Predigt zu schreiben ist, man weiß, wie eine Jugendstunde zu halten ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, darauf zu vertrauen, nicht auf das, was ich kann oder gelernt habe, sondern an das, was ich glaube. Und ich bin mir sicher, das lässt sich auch eins zu eins in euer Leben übersetzen. Auf das zu vertrauen, an was man glaubt und nicht so sehr auf das, was man kann. Und das ist es auch, worum es in den Heiligen Geistgaben geht. Es geht nicht so sehr um eine einzelne Gabe, sondern um den zu vertrauen, der alle Gaben gibt. Zweite Story. Wofür sind die Gaben, wofür sind deine Gaben gedacht? 7 Gaben oder 8 oder 5, 3. Es sind viele verschiedene Gaben, die der Geist Gottes gibt. Ich bin mal ehrlich, ich fühle mich nicht sonderlich übermäßig reich mit Gaben beschenkt. Als ich so 15, 16 war, dachte ich, alle anderen Jungs und Mädels in meiner Umgebung haben mehr Gaben abbekommen als ich. Ihr kennt das ja vielleicht, man geht so in die Schule, alle sind musikalischer als du, alle sind witziger, gut aussehender, sportlicher, klüger, whatever. Alle haben mehr von den Gaben bekommen als man selbst. Und um es zu übertragen, das kennt man ja auch im Glauben. Oh, ich kenne Prediger und Predigerinnen, denen höre ich so gern zu und denke mir, boah, wenn ich einmal so predigen könnte. Oder es gibt Leute, wenn die vorne Musik machen, boah, Halleluja, da fühle ich mich sofort mitgenommen. Und es gibt wiederum andere Gemeinden, die haben einen, also das läuft ja so gut, wenn ich da zu Besuch bin, denke ich immer, pff, wie macht ihr das eigentlich? Es gibt so viele Dinge, da denkt man, warum haben denn die anderen so viel Gaben? Warum können die anderen das denn so gut? Und warum bin ich denn so wenig begabt? Aber ich kann euch sagen, auch ihr, auch wir und auch ich bin begabt. Jeder Einzelne von uns ist begabt. Jeder Einzelne von uns kann etwas, hat Gaben mitbekommen. Und die Gaben des Heiligen Geistes, die hier genannt werden, die sind auch unter uns. Die sind auch unter uns allen Einzelnen gegeben. Die sind aber nicht einfach so gegeben, damit wir uns klüger, besser oder schöner fühlen, sondern die sind uns zu einem bestimmten Grund gegeben. Wozu hat Gott uns die Gaben des Heiligen Geistes oder auch die Gaben, die wir privat so haben, gegeben? Dazu eine zweite Geschichte. Spider-Man. Große Kraft und große Verantwortung. Spider-Man ist ein Superheld, nenne ich es jetzt mal, aus dem Marvel Universe. Und dieser Superheld entsteht dadurch, dass der junge Peter Parker eines Tages von einer Spinne gebissen wird, die besonders ist, und er dann selbst so ein bisschen zu einem Spinnenmann wird. Klingt jetzt erstmal nicht ganz realistisch, aber hey, sind Superhelden-Stories ja auch nicht immer. Das darf ja auch mal so sein. Und dieser Peter Parker, der war vorher auch nicht gerade das, was man einen superbegabten jungen Mann nennt. Das war eher so ein Außenseiter. Das war eher einer, der es nicht leicht hatte. Die Geschichte wird auch gut erzählt. Er wächst als Halbwaise auf und man hat schon sehr viel Mitleid mit ihm. Und das ist alles schwierig. Und Peter Parker wird so zu einer Person, mit der man sich schnell am Anfang identifizieren kann. Und man denkt sich so, was würde ich eigentlich machen, wenn ich auf einmal Superkräfte hätte? Was würde ich eigentlich machen, wenn ich Superkräfte hätte? Nach einem Biss, wie gesagt, einer radioaktiv verseuchten Spinne entwickelt er verschiedene Superkräfte und kann sich auf einmal gegen all die Menschen wehren, die ihm vorher Böses wollten. Und es gibt eine Szene in den alten Filmen, da sitzt er mit seinem Onkel Peter, wie gesagt, halbweise im Auto und er wächst bei denen auf. Und der Onkel Peter ist ihm ein Vaterersatz, das kann man schon so sagen. Und sie sitzen im Auto und der Zuschauer, der weiß, das ist der letzte Moment, das letzte Mal, dass er mit seinem Onkel sprechen wird, weil sein Onkel Ben, Peter ist er, sein Onkel Ben, der sitzt neben ihm im Auto und sie unterhalten sich. Und das ist die letzte Szene mit dem Onkel Ben. Und er sagt ihm, ohne das zu wissen mit der ganzen Spinne, Peter, dies sind die Jahre eines Mannes, in denen er sich verändert, zu dem Mann, der eines Tages sein wird, den er den Rest seines Lebens sein wird. Peter, pass auf, in wen du dich veränderst. Nur weil du jemanden zusammenschlagen kannst, gibt es dir noch nicht das Recht, das zu tun. Und merk dir eins, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Was für ein Satz. Aus großer Kraft erfolgt große Verantwortung. Jesus hat es an anderer Stelle ähnlich gesagt, dem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Aber Onkel Ben sagt hier, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Meine Lieben, all die Gaben, die uns Gott gegeben hat, auch die Gaben des Heiligen Geistes, sind nicht für uns selbst bestimmt, sind nicht dafür bestimmt, dass wir irgendwie reicher, schöner, besser oder klüger werden. Sie sind dafür bestimmt, dass sein Reich wächst, dass Menschen in Kontakt zu ihm kommen, dass das Evangelium sich ausbreitet. Die Gaben des Heiligen Geistes sind, um in dem Bild zu sprechen, dafür gedacht, nicht, dass wir irgendwie die Schrauben besser reindrehen können, sondern dass Gott uns Werkzeuge zur Hand gibt, uns Möglichkeiten zur Hand gibt, damit wir das besser für ihn tun können. Nicht, dass wir am Ende die Klugen, Schönen und Besten sind, sondern dass er dadurch verheiligt wird, dass sein Reich aufgebaut wird. In diesem Bild gesprochen sind wir alle Superhelden. In diesem Bild gesprochen sind wir die, die Möglichkeiten haben, die Fähigkeiten bekommen, die Superkräfte bekommen haben von Gott für ihn. Die Gaben des Heiligen Geistes sind ja exorbitante Kräfte. Und die wurden uns ausgeschüttet, die wurden uns gegeben. Und 1. Korinther 12 macht das genau deutlich. Das sind die Gaben, die uns zur Verfügung stehen. Und es heißt so schön, es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allem. Oder auch, dies alles wirkt derselbe eine Geist, der jedem das Seine zuteil wird, wie er will. Diese Gaben, die sind in uns angelegt, die sind in uns reingelegt worden, damit wir, ähnlich wie Spider-Man, die Welt ein Stückchen besser machen können. Sie mehr und mehr zu dem Reich, zu der Vision, die Gott vorgesehen hat, verwandeln. Eine Story habe ich noch, dann habt ihr es geschafft. Eine Story. Die Vielfalt der Gaben und die Einheit der Kirche. Ich habe es schon gesagt, warum haben die einen, die Pfingstler, so coole und warum haben die Baptisten manchmal so, naja, wir können halt gut lehren. Warum gibt es in dieser Vielfalt der Gaben dann doch so ein bisschen mehr so ja, Gaben, die eher da sind und eher woanders? Wir haben bei Luke Skywalker festgestellt, dass es um die Verbindung zum Heiligen Geist geht, zur Verbindung zur Macht, zu Gottes gutem Geist. Da müssen wir drinstehen. Und dass diese Gaben nicht für uns gedacht sind, sondern für das Reich Gottes, für seine Herrlichkeit, das wollte ich mit Spider-Man deutlich machen. Und nun geht es um die Vielfalt der Gaben und die Einheit der Kirche. In meiner letzten Stelle, ich war, bevor ich im GJW-Pastor wurde, im Gemeindedienst, da war ich in der EFG Mahl als Pastor, das im Ruhrgebiet, und da war ich Pastor für junge Gemeinde. Und eines Abends ging ich, glaube ich, von einer Gemeindeleitungssitzung oder Gemeindeversammlung nach Hause und ich war frustriert. Ich war sehr frustriert und dachte so, boah, ist das alles nervig. Das habe ich jetzt nicht ganz meiner ganzen Gemeinde erzählt, sondern ich habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Also habe ich einen guten Freund angerufen, der auch Pastor ist, habe gesagt, ey, boah, ich bin gerade so genervt. Ich war so ärgerlich und dann, Und dann habe ich überlegt, hat er gefragt, was könnte denn jetzt helfen? Also was ist denn das Problem? Und da, das wird mir bis heute vorgehalten, habe ich gesagt, ich verstehe nicht, könnten die nicht alle ein bisschen mehr sein wie ich? Dann wäre es einfacher. Und der Satz wird mir wirklich lange vorgehalten, sondern haben wir, alle Probleme würden sich lösen, wenn wir alle so toll wären wie du. Das war, würde ich heute sagen, nicht ganz klug formuliert. Deswegen war ich auch froh, dass ich es nur in diesem Telefonat formuliert habe und nicht in der Gemeinde. Aber vielleicht kennt ihr das, dass man sich denkt, was ist denn bei euch los? Warum können wir nicht jetzt anfangen? Warum können wir denn jetzt nicht das so machen, wie ich das schön ausgearbeitet habe? Warum können wir das hier, also, warum machen wir das nicht einfach? Und das frustriert manchmal. Ich kann euch sagen, je jünger man ist, desto eher frustriert es. Und dieser Frust hat auch was Heiliges, etwas Kräftigendes. Also ich finde den auch sinnvoll, aber er kann auch ganz schön bitter machen, wenn man immer wieder mehr denkt, warum machen wir denn nicht einfach? Der springende Punkt ist aber, dass es nicht um diese Eindimensionalität geht, alle müssen es so machen, wie ich es will, sondern dass in Gottes Kirche es ziemlich viel Vielfalt gibt. Kirche ist ein ziemlich bunter und wild zusammengewürfelter Haufen. Wir alle sind unterschiedlich, unterschiedlich alt, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Bildungsstände, unterschiedliches Geld, unterschiedliche Ansichten. Wir sind wild zusammengewürfelt mit unseren Gaben, Begabungen und auch mit den Gaben des Heiligen Geistes. Hier gibt es auch in diesem Raum unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gaben. Einer hat vielleicht die Gabe der Lehre, der andere die Gabe der Prophetie. Und das, was so schön nach Vielfalt klingt, das kann ganz schön herausfordernd sein. Denn Vielfalt kann auch Verschiedenheit bedeuten. Und ich wage mal diese These, Vielfalt wirklich positiv zu finden, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Wir mögen es ja eher homogen, wir mögen es ja eher so, wie wir sind. Und Baptistengemeinden ziehen nicht umsonst auch eine spezielle Art von Menschen mit bestimmten Bildungshintergründen, meistens, die ziehen die an. Wir sind eher homogen. Und ich glaube, das ist ein Problem, denn die Vielfalt der heiligen Gaben, die wird erst deutlich, wenn wir wirklich diese Vielfalt auch leben. Diese Verschiedenheit nicht als Herausforderung oder nur nicht als Herausforderung, sondern auch als Gabe sehen. Und dazu ein letzter Film, den ich mitgebracht habe. Diego, Sid und Manny, Ice Age 1. Als ich den Film rausgesucht habe, dachte ich so, oh, wann ist der denn erschienen? Das ist schon 4-5 Jahre her. 22 Jahre. Das ist übrigens auch eine ganz harte Erkenntnis, wenn man das merkt. 22 Jahre ist es her. 2002 ist Ice Age 1 erschienen. Und ich mag diesen Film. Ich habe ihn schon vor 22 Jahren gemocht, was mich alt macht. Aber es ist, finde ich, ein schöner Film, der uns, ich fasse ihn mal kurz zusammen, der uns vielleicht etwas zeigen kann, was ich deutlich machen will. Auf etwas kuriosen Umwegen kommt der Säbelzahntiger Diego, das Faultier Sid und Manny, das mürrische Mammut, zusammen in einer Eiszeitsituation. Bei einem Säbelzahntiger-Überfall auf ein Menschendorf sind sie dabei. Und fast etwas ungewollt retten die drei dabei ein Menschenbaby und stehen nun am Ufer eines Flusses vor der großen Aufgabe, was sie jetzt tun sollen. Also die drei retten ungewollt ein Menschenbaby. Denn genau genommen haben diese drei nichts miteinander zu tun. Sie sind keine Freunde, um genau zu sein, sind sie sogar Feinde. Sie haben unterschiedliche Herkünfte, keine gemeinsamen Interessen. Und der Säbelzahntiger würde sich eigentlich freuen, erst das Faultier und dann den Mammut zu essen. Sie sind fremd, sogar teilweise verfeindet und sie sind ganz, ganz unterschiedlich. Und das Spannende an diesem Film ist, dass er diese Unterschiede auch zeigt und auch die Konflikte, die daraus entstehen. Aber er zeigt noch mehr als diese Unterschiede. Denn er zeigt, wie aus diesen unterschiedlichen Charaktere unterschiedlichen Typen Freunde werden. Eine Weggemeinschaft, eine neue, bunte Herde. Und es ist diese große Story dieses Films, die zeigt, wie eine Herde nicht dadurch definiert ist, dass alle gleich sind, dass alle so sind wie man selbst, sondern eine Herde dadurch entstehen kann, dass man eine gemeinsame Aufgabe hat. Und das ist für mich ein großes Bild. Wir sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Gaben, auch als Gemeinden, auch in einer Gemeinde. Wir sind ganz, ganz unterschiedliche Typen. Manchmal mögen wir uns vielleicht sogar nicht besonders. Aber uns eint eine gemeinsame Aufgabe. Uns eint, ähnlich wie die drei, ein Kind. Wir werden das bald an Weihnachten feiern. Das Kind in der Krippe, das eint uns, und das Kind im Film eint die drei. Die zeigt, dass der Film zeigt, finde ich wunderbar, wie diese Unterschiedlichkeit gelebt werden kann, aber man gemeinsam eine Aufgabe hat. Wir haben auch eine Aufgabe, den Menschen von Jesus zu erzählen, das Reich Gottes in dieser Welt sichtbarer zu machen, einzuladen zum Gottesdienst, was es auch sei. Es gibt so viele Aufgaben, die sich daraus ableiten. Uns eint diese verrückte bunte Herde, die sich Gemeinde nennt, mit all ihrer Unterschiedlichkeit, eint uns diese Aufgabe. Und das Gute ist auch, im Film, wie im echten Leben, kann man das nur schaffen, wenn man wirklich diese unterschiedlichen Gaben auch unterschiedliche Gaben sein lässt und sie dann einsetzt, wenn sie dran sind. Ich mag das an dem Film, dass sie das gerade schaffen durch ihre Unterschiedlichkeit, dass das Kind zum Ziel kommt. Und letztendlich haben wir als Gemeinde ja auch nichts anderes vor uns, dazu beizutragen, dass das Kind, der Auferstandene und Gekreuzigte, dass der zum Ziel kommt. Es geht nicht um die einzelnen Gaben, sondern um den Geber. Und diese Gaben des Heiligen Geistes, die sind nicht für uns selbst bestimmt, sondern für etwas Größeres. Aus großer Kraft erfolgt große Verantwortung. Und Jesus Christus bringt uns in unserer Vielfalt zusammen. Er ist es, der uns eint, der unsere Gaben eint, der unsere Vielfalt eint. Und durch ihn gehören wir als neue Herde zusammen. Es ist ein Geist, der in all dem wirkt. Ein Geist in der Vielfalt seiner Gaben. Amen.